Der Bibeltext kommt heute aus dem 1. Petrus 2, 11 bis 12. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugehen. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleugnen und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie alle das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er kommt, um die Welt zu richten.
Ja, schönen guten Morgen. Es war schön, Sommerpause zu haben und es ist schön, jetzt auch wieder Gottesdienst zu feiern. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für den Morgen. Danke, dass wir jetzt wieder Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir zusammenkommen können, um dir zu begegnen oder in der Hoffnung dir zu begegnen. Und danke, dass du Gedanken für uns hast, die gut sind für uns, die uns gut tun, die auch unserer Stadt gut tun. Und ich bitte dich, dass du uns damit reinnimmst und dass du jeden und jede auch persönlich darin ansprichst. Amen. Ja, heute ist der Auftakt nach der Sommerpause für uns und das heißt, wir fangen auch eine neue Serie an. Und mit dieser Serie wollen wir jetzt unser Jahresthema wieder aufgreifen. Vielleicht könnt ihr euch an unser Jahresthema erinnern. Das Jahresthema dieses Jahr für uns als Projektkirche lautet Glauben in der Stadt. Stadt und Glaube, Glaube und Stadt. Das sind so zwei Themen, die uns, die wir hier in einem Gottesdienst in Berlin sitzen, wahrscheinlich alle so mehr oder weniger immer wieder beschäftigen. Und die Frage, die wir uns das Jahr über immer und immer wieder stellen wollen, ist ganz einfach die Frage, wie kriegen wir denn diese zwei Themen zusammen? Ja, wie passen die zusammen? Wo tun die sich gut? Wo reiben die sich miteinander? Was sind Herausforderungen und Chancen von Glauben in der Stadt? Und wir haben zu Beginn dieses Jahres schon mal so eine erste Serie dazu gemacht, uns diesem Themenkomplex genähert, indem wir uns so die ersten 1,5 Kapitel aus dem 1. Petrusbrief angeschaut haben. Ein Brief, der sich eben auch mit dieser Frage beschäftigt, ein Brief, der auch geschrieben ist an Menschen, die in dieser Spannung sind, von Glauben und Stadt, statt Alltag. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, so die große erste Aussage, die wir aus diesem Brief rausgezogen haben, war, dass Petrus die Leute, an die er schreibt, dazu auffordert, dieses Thema und diese Spannung nicht einseitig aufzulösen. Also weder nur sich auf den Glauben zu konzentrieren und alles, was damit zu tun hat, noch in der Stadt und ihrem Stadtalltag und was die Stadt uns bietet und auch vorgibt, aufzugehen. Er sagt nicht nur Glauben, nicht nur Stadt, sondern eben Glauben und Stadt. Ja. Wir sollen diese Spannung aushalten, weil die Stadt tut unserem Glauben gut und der Glauben tut der Stadt gut. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser ersten Serie so ging. Mir ging es damit so, je mehr ich mich da reingedacht habe, desto mehr dachte ich, das ist gut, das ist spannend, ja, das klingt interessant. Aber was heißt das denn praktisch? Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen unkonkret. Und genau deshalb machen wir jetzt weiter. Weil interessanterweise Petrus jetzt im zweiten Teil des Briefes, von dem wir gerade den Auftakt gelesen haben, jetzt genau das auch macht. Er geht mehr ins Detail. In den nächsten Abschnitten, die jetzt auf diesen Text hier folgen, geht er ganz, ganz drei praktische Bereiche des Lebens an, in denen diese Spannung sichtbar wird. Er spricht über Politik und Gesellschaft, dann spricht er über Arbeit, und schließlich spricht er über Beziehungen. Drei Themen, in denen genau diese Spannung irgendwie vorhanden ist zwischen Glauben und Stadt. Und genau diese drei Themenbereiche werden wir uns in den nächsten drei Sonntagen anschauen. Für heute wollte ich aber gerne nochmal so ein bisschen uns reinnehmen mit in dieses grundlegendere Thema, weil Petrus das auch hier macht. Ja, er öffnet hier diesen neuen Briefabschnitt und schlägt erstmal, man könnte sagen, so ein paar Pfeiler nochmal ein, an denen er dann aufhängt, was er anschließend sagen will. Und das will ich gerne nochmal mit euch anschauen, einfach, dass wir nochmal reinkommen in dieses Thema Glauben und Stadt. Und zwar, glaube ich, in diesem kurzen Text zeigt Petrus zunächst nochmal die Herausforderung von Glauben und Stadt, dann warum es gut ist, diese Herausforderung zu halten, was da als Chance drin steckt. Und schließlich, wie wir diese Herausforderung leben können. Zunächst mal die Herausforderung von Glaube und Stadt. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine Wiederholung, vielleicht kommt euch das an einigen Ecken bekannt vor, aber Petrus greift diesen Gedanken nochmal auf und deswegen dachte ich, greife ihn auch nochmal auf. Und zwar spricht er jetzt hier ja gleich am Anfang des Textes die Leute auf eine bestimmte Art und Weise an. Ja, er gibt ihnen ein bestimmtes Selbstverständnis mit auf den Weg. weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber er zeigt quasi gleich mit dem, wie er sie anspricht, dass wir als Christinnen und Christen so eine merkwürdige Mittelstellung einnehmen, könnte man sagen, wenn es ums Thema Glauben in der Stadt geht. Das ist in Vers 11. Da schreibt er, ihr als Glaubende, also als Menschen, die mit Gott leben wollen, ihr seid Gäste und Fremde in dieser Welt. Ihr seid Gäste und Fremde in dieser Stadt. Wobei eben das Wort Fremde, das er hier verwendet, ein ganz, ganz interessantes Wort ist. Das ist jetzt nicht einfach, wenn man das wörtlich übersetzt, ist nicht einfach Fremder oder Ausländer, sondern eigentlich, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, dann sagt er hier, ihr seid Ausländer mit dauerhaftem Visum. Oder wenn man das in Beamtendeutsch übersetzen will, dann sagt er, ihr seid Angehörige eines anderen Staates mit permanentem Aufenthaltstitel. So heißt das in Deutschland offiziell. Das heißt, er sagt quasi, als Christinnen und Christen habt ihr in der Stadt, in der Kultur, in die ihr lebt, habt ihr einen Status, den viele Menschen auch in Berlin haben, als politischen Status. Also meine Frau zum Beispiel, die Amerikanerin, hat diesen Status. Viele Geflüchtete haben genau diesen Status inzwischen. Das sind Menschen, die eine andere Staatsangehörigkeit haben, die jetzt aber hier in Berlin, in Deutschland wohnen, und zwar dauerhaft wohnen. Im Englischen ist der Begriff nochmal ein bisschen prägnanter. Im Englischen heißt dieser Status Resident Alien. Resident Alien, total schön. Ja, weil das bringt genau diese zwei Aspekte zum Ausdruck. Auf der einen Seite sind diese Menschen Residents. Ja, die wohnen hier. Die sind Teil der Gesellschaft, die bezahlen Steuern, die sprechen die Sprache, die haben Freundinnen und Freunde, die gehören dazu. Das sind jetzt keine Touristen, ja, die so im Brandenburger Tor stehen, irgendwelche Bilder knipsen und dann wieder abhauen, weil es ihnen scheiß interessiert, was Berlin sonst so ist und wie das Leben hier funktioniert. Das sind Menschen, die hier wohnen. Die teilen unseren Alltag, sind Residents, sind Bewohner. Aber andererseits sind sie eben auch Aliens. Ja. Also sie sind so ein bisschen fremd. Sie haben ihre Staatsangehörigkeit nicht aufgegeben. Sie haben nicht komplett assimiliert. Und das sieht man dann an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ja, diese Menschen leben oft noch eigene Werte, eigene Bräuche. Mein Freund aus dem Iran, der hier vor ein paar Jahren angekommen ist, jedes Mal, wenn er mich sieht, drückt er mir einen fetten Kuss auf die Backe. Ja. Und ich bin jedes Mal so ein bisschen kurz irritiert, weil wenn man in Deutschland sozialisiert ist, ist man es nicht so gewohnt. Aber es ist seine Art, Liebe und Wertschätzung auszudrücken. Das ist für ihn normal. Ja. Aber damit steht er natürlich so ein bisschen quer in der Landschaft. Genauso wie er uns Deutsche manchmal anschaut und mir schon gesagt hat, was er alles komisch an uns findet. Ja, wie wir Beziehungen leben und wie wir teilweise politisch denken und so weiter. Es sind Aliens. Sind anders irgendwie, sie fallen raus, sie stehen ein bisschen quer in der Landschaft. Das ist das Wort, das Petrus hier verwendet, wenn er die Leute anspricht. Er sagt, das seid ihr. Ihr seid Resident Aliens. Ihr seid Bewohner, keine Touristen. Ihr gehört dazu. Ihr seid Teil der Kultur, Teil der Stadt. Aber trotzdem seid ihr irgendwie auch fremd manchmal. Ihr seid woanders zu Hause. Was euch prägt, was euch ausmacht, ist oft oder manchmal zumindest nochmal was anderes. Und wie gesagt, wir haben uns das zu Beginn des Jahres ein bisschen ausführlicher angeschaut, diesen ganzen Themenkomplex. Und wenn euch das interessiert und ihr es verpasst habt, könnt ihr es gerne nochmal nachhören. Aber ich will es an der Stelle einfach kurz aufgreifen, weil für mich ist das so ein ganz wichtiger Punkt, den Petrus hier aufmacht und den er jetzt dann weiter ausarbeiten wird, ganz praktisch. Petrus sagt, wenn ihr Christen und Christinnen werdet, dann entsteht da in gewisser Weise eine Distanz zur eigenen Kultur. Ihr werdet so ein bisschen fremd in der eigenen Kultur. Und wenn man sich jetzt mal einfach den historischen Kontext anschaut, in den Petrus das reinschreibt, dann ist das, was er da schreibt, den Leuten in dieser Zeit mehr und mehr ganz schmerzlich bewusst geworden. Ja, man datiert diesen Brief auf die frühen 60er. Das heißt, das war eine Zeit, wo so langsam der Druck auf Christen immer höher wurde. Ja, das Christentum hatte ja so nach der Auferstehung mit vielleicht 120 Leuten angefangen, die das geglaubt haben. Und hat sich dann über die nächsten 30 Jahre einfach massiv ausgebreitet. Sodass es jetzt Anfang der 60er im Römischen Reich immer mehr zu einem Phänomen wurde, das für die Regierung zu einer echten Bedrohung wurde. Ja, man wusste nicht so ganz, was machen diese Leute. Es werden immer mehr Christen, das ist irgendwie gefährlich. Und auch für die Mitbewohner und Mitbürger der Christen wurde die Sache immer so ein bisschen komischer. Ja? Die Christen haben Sachen anders gemacht, sie haben Sachen anders gesehen. Das war so ein bisschen gefährlich für den Status quo. Das heißt, er schreibt hier in eine Zeit, in der der soziale Druck auf seine Leserinnen und Leser enorm groß wurde. Wenn man das mal auf heute übertragen will, dann war das vielleicht so, als ob man angefangen hat, in den Gottesdienst zu gehen, man wurde irgendwie Christ, Christin und das eigene Umfeld ging sofort auf Distanz. Ja, die Familie hat Druck ausgeübt, mach das nicht, geh da nicht mehr hin, das ist nicht gut. Freunde haben sich auf Facebook entfreundet, ja, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Beim eigenen Startup, das man da gerade an den Start gebracht hat, fällt das Funding weg, weil der Geldgeber, die Geldgeberin sich nicht wohl damit fühlt, dass dieses öffentliche Gesicht dieses Startups mit dem Glauben assoziiert ist, ist nicht gut, wollen wir nicht, hören wir auf zu supporten. Oder man geht zum Jobinterview und merkt, das läuft eigentlich ganz gut, ja, und dann kommt es plötzlich auf die religiösen Überzeugungen zu sprechen und dann merkt man, die Tür geht zu, ja, die wollen das nicht, die wollen nicht jemanden, der irgendwie an Jesus oder an Gott glaubt. Das war so ein bisschen die Situation damals. In diesen Kontext ist der Text hineingeschrieben. Man fing an zu glauben, man wurde schief angesehen. Man fiel aus sozialen Kreisen raus, man wurde teilweise als gefährlich eingestuft. Es hat die Leute gekostet, zu glauben. Da war eine Distanz zur eigenen Stadt, zur eigenen Kultur. Und ich musste so denken, naja, Gott sei Dank ist das anders bei uns. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich mir teilweise so Berichte durchlese, was mit den Leuten gemacht wurde, ich weiß nicht, wie stark mein Glaube wäre, das auszuhalten. Aber so ansatzweise, so ein kleines bisschen kennen wir natürlich auch das Gefühl, irgendwie anders zu sein, ein bisschen quer in der Landschaft zu stehen, vielleicht gerade in Berlin, ja, gerade in unserer Nachbarschaft. Meine Statistik, die ich immer wieder gerne sage, heute Morgen sind ungefähr 400 bis 500 Leute in einen Gottesdienst gegangen, wie wir. 120.000 Leute leben in dieser Nachbarschaft. 99,9% wüssten nicht mal, wo ein Gottesdienst ist. Ja, wir leben auch so ein bisschen in so einem Kontext, wo man vielleicht schnell auch mal das Gefühl hat, das, was ich glaube, das glaubt sonst kein Mensch. Wo man so im Gespräch mit Freundinnen und Freunden sich schwer tut, das irgendwie zu erklären, warum einem das so wichtig ist, weil es einfach so out of place ist. Und gerade wenn man dann vielleicht noch anfängt, Kinder zu erziehen und man den Eindruck hat, man will denen bestimmte Werte und Ideen mitgeben, weiß man direkt, okay, die Kinder werden quer in der Landschaft stehen, wenn die erstmal in Kita und Schule kommen, weil das, was sie dann denken und glauben, das glaubt eigentlich sonst keiner. Das heißt, selbst für uns, denen es eigentlich wirklich gut geht, als Christinnen und Christen, ist es doch so viel einfacher, sich jetzt entweder in unsere heile Welt zurückzuziehen, einfach nur mit Gleichgesinnten abzuhängen, noch mehr Lobpreis zu machen, noch mehr Gebetsabende zu machen und den Rest der Stadt einfach zu ignorieren. Oder aber uns einfach anzupassen, ja, in der Stadt, in der Kultur aufzugehen und dann im Zweifelsfall, wenn jetzt mal die Mehrheitsmeinung gegen meine Glaubensüberzeugung steht, dann immer sofort den Glauben zu hinterfragen, nicht die Mehrheitsmeinung zu hinterfragen, weil das glauben ja alle, also muss richtig sein, muss mein Glauben irgendwie schief sein. Selbst für uns ist doch eine von diesen beiden Sachen viel, viel einfacher und viel attraktiver, als so mittendrin zu sein und diese Spannung auszuhalten, oder nicht? Aber hier ist jetzt eben der Schocker. Petrus sagt, ihr seid Gäste und Fremde, ihr seid Resident Aliens. Und dann macht er jetzt aber nicht weiter und sagt, und deshalb zieht euch zurück, ja, formt eure kleine Enklave und lebt da einfach euren Glauben. Er sagt auch nicht, und deswegen passt euch einfach so gut wie möglich an, macht einfach, was alle machen. Ja, wenn der Glauben andere Sachen sagt, dann ignoriert es einfach. Sondern, ich finde, das ist hier super schön formuliert. Er sagt zu seinen Leserinnen und Lesern, ihr lebt mitten unter Leuten, die nichts mit dem Glauben anfangen können. Und jetzt macht genau das. Ja. Lebt mitten unter den Leuten, die nichts mit dem Glauben anfangen können. Und zwar wie? Wie sollt ihr da leben? Naja, unser Text sagt, führt ein vorbildliches Leben. Eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, sagt er eigentlich nur, lebt das gute Leben. Lebt das gute Leben mitten unter den Menschen, die nichts mit eurem Glauben anfangen können. Das gute Leben. Was ihr als gutes Leben erkannt habt. Was ihr aus dem Glauben so rauszieht und merkt, das ist eigentlich das gute Leben. Das ist das, wie sich Gott Leben vorgestellt hat, Menschsein vorgestellt hat. Ja, lebt das einfach mitten im Stadtkontext aus. Ihr müsst niemanden überzeugen. Ihr müsst es nicht aggressiv verteidigen. Aber lebt die Vision von Menschsein, die ihr so im Glauben lebt, sie einfach so gut ihr könnt aus, mitten im Stadtkontext. Das ist die Herausforderung in dieser Spannung von Glauben und Stadt. Aber genau in dieser Spannung steckt jetzt eben auch eine riesige Chance. Und das ist mein zweiter Punkt, die Chance dieser Herausforderung. Harald Martenstein, ein Autor, den bestimmt viele von euch kennen, hat 2011 in der Zeit einen sehr großartigen Artikel geschrieben, wie ich finde, und der an dieser Stelle sehr hilfreich ist. Dieser Artikel heißt Der Sog der Masse. Und er beginnt diesen Artikel, indem er ein Experiment anführt, ein Experiment, das in den 50er Jahren durchgeführt wurde von einem Sozialpsychologen namens Solomon Asch. Und das Experiment ist im Wesentlichen sehr simpel. Leuten wurde ein Blatt Papier gezeigt, auf dem 4 Linien waren. 2 von diesen Linien waren genau gleich lang. Die anderen beiden Linien waren extrem anders, also lang. Man konnte sofort sehen, 2 sind gleich lang, die anderen 2 sind irgendwie anders. Und das Experiment war jetzt ganz simpel. Man hat Versuchspersonen dieses Blatt gezeigt und sie gefragt, welche von den beiden Linien sind denn gleich lang? Der einzige Krux bei der Sache war, dass diese Frage beantwortet werden musste in einer größeren Gruppe. Und alle anderen Leute in dieser Gruppe haben also steif und fest behauptet, dass 2 Linien auf diesem Blatt gleich lang seien, die nicht gleich lang sind. Ein 3-Jähriger hat gesehen, dass die Antwort falsch war. Aber das Ergebnis dieses Experiments war, dass 3/4 der Versuchspersonen, also 75%, sich der Meinung der Mehrheit angeschlossen haben. Also haben auch gesagt, ja, so offensichtlich sind diese 2 Linien gleich lang, obwohl sie gesehen haben, dass es nicht stimmt. Nur 1/4 der Leute hat tatsächlich gesagt, was sie sehen, was sie für sich als richtig erkannt haben. Der Rest ist irgendwie davon ausgegangen, dass was mit den Augen nicht stimmt oder man wollte halt einfach nicht negativ auffallen. Und das Experiment wurde dann im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wieder wiederholt auf verschiedenen Arten. Es kommt immer das Gleiche raus. Martenstein formuliert das dann so ein bisschen suffisant. Man kann Leute dazu bringen, zu sagen, 1 und 1 ist gleich 3. Ist überhaupt kein Problem. Ja, es ist ganz einfach, Leute dazu zu bringen, das zu sagen. Es müssen einfach genügend andere Leute auch vorher behauptet haben. Und schon sagen Leute, ja, ist klar. Es gibt sogar eine Versuchsreihe, wo man Kindern, was dann schon ein bisschen grenzwertig ist, Kindern Bilderbücher in die Hand gibt und die Kinder denken, sie schauen alle das gleiche Kinderbuch an. Und bei einem Kind legt man ein Bild von Mama und Papa in die Seite und bei allen anderen Kindern ein Bild vom Hamster. Und das Kind wird behaupten, es sieht einen Hamster, obwohl es eigentlich Mama und Papa sieht. Ja, also das ist sozusagen genau die Dynamik. Und er steigt mit diesem Experiment so ein bisschen in diesen Artikel ein und was er dann von da aus herausarbeitet, ist ganz einfach die These, dass der Mainstream, also die großen Überzeugungen einer Gesellschaft, immer Schlagseite haben. Immer Schlagseite haben. Es gibt immer Sachen, die große Menge der Menschen glaubt und die einfach völlig daneben ist, völlig falsch ist. Und ich habe dazu dann ein Zitat, das ich euch gerne vorlesen will. Ihr findet den 2. Teil meines Zitats im Programmheft. Ich fange ein bisschen vorher an. Er schreibt, in den 50er Jahren, in denen ich geboren wurde, dachte fast jeder, dass Deutschland die im Krieg verlorenen Ostgebiete auf keinen Fall aufgeben dürfe, dass Frauen nur in Ausnahmefällen arbeiten gehen sollten, dass Homosexualität eine Perversion sei, über die man am besten nicht spricht, dass es 1000 wichtigere Dinge gäbe als Umweltschutz. Heute denkt fast jeder in diesen Fragen ungefähr das Gegenteil. Auch ich denke das Gegenteil. Ich denke ziemlich genau das Gegenteil von dem, was meine Großeltern gedacht haben, die allerdings in ihrer Zeit völlig normal waren. Mit anderen Worten, Mainstream. In jeder Epoche haben die Menschen an andere Wahrheiten geglaubt, und zwar an die gleichen wie ihre Nachbarn. Die Furcht vor Hexen oder die Verehrung für den Kaiser, die in den Köpfen meiner Urgroßeltern wohnten, sind meinen Großeltern genauso falsch vorgekommen, wie mir heute der Gedanke falsch vorkommt, dass man die Ostgebiete nicht aufgeben darf. Und weil die Geschichte immer weitergeht, werden meine heutigen Meinungen den Nachgeborenen wohl auch seltsam vorkommen. Ich weiß, dass ich in den Augen der Zukünftigen eine lächerliche Figur bin. Das ist sozusagen der erste Punkt, den er macht. Und er arbeitet von da aus dann weiter und sagt, die Leute, die am Ende oft was richtig gesehen haben, was alle anderen nicht gesehen haben, das waren die Außenseiter, ja, die quer in der Landschaft standen zu ihrer Zeit, die Meinungen vertreten haben, die völlig unpopulär war. Und sagt dann, das heißt, jede Gesellschaft braucht unbedingt solche Menschen, die nicht glauben, was alle glauben, die bestehende Narrativen hinterfragen, die einen Unterschied machen, weil sie tatsächlich unterschiedlich sind. Jede Gesellschaft braucht das. Das ist so ein notwendiges Korrektiv. Ein anderer Autor, den ich dazu gelesen habe, der nannte das eine Creative Minority, eine kreative Minderheit. Das heißt, eine Gruppe, die innerhalb der Gesellschaft ist, aber doch oft nochmal anders denkt, anders lebt, also sich dabei nicht abschottet, sondern sich eben in die Gesellschaft hineinträgt. Und der Autor sagt an der Stelle, wenn es die nicht mehr gibt, dann verrennt sich Gesellschaften in Extreme, weil einfach keiner mehr hinterfragt, keiner mehr Alternativen präsentiert. Anders formuliert, nicht wie alle zu denken. Das ist eigentlich auch was Gutes. Das ist was extrem Wichtiges für die Gesellschaft, für die Menschen um uns herum, weil da Veränderung herkommt, weil da der Status quo auch mal in Frage gestellt wird. Und ich glaube, das ist das, was Petrus hier sagen will. Er sagt, ihr Lieben, eure Position ist eigentlich eine Chance. Ihr seid eine Creative Minority. Ihr seid anders, ihr eckt manchmal an, aber wenn ihr es richtig macht, dann eckt ihr eben nicht nur an, sondern ist das gleichzeitig super attraktiv, weil ihr nochmal einen anderen Weg aufzeigt, weil ihr Werbung macht für ein anderes Denkmodell, für ein anderes Lebensmodell, für eine andere Art Mensch zu sein. Damit bringt ihr Gesellschaften ins Nachdenken, das ist was super Gutes. Und wiederum, interessanterweise, wenn man sich jetzt mal die Geschichte anschaut, dann kann man die frühen Christen genauso charakterisieren. Man konnte diese Leute nie so ganz einsortieren. Die waren immer so ein bisschen verwirrend. Es war eine Riesenherausforderung für die bestehende Gesellschaft, jetzt irgendwie was mit denen zu machen. Weil auf der einen Seite waren sie immer sehr ähnlich und haben viele Sachen gleich gemacht und dann haben sie wieder Sachen ganz anders gemacht. Und haben Leute einfach damit permanent ins Nachdenken gebracht. Also zum Beispiel das Thema Vergebung. Ja, in dem Kontext, in dem das frühe Christentum sich entwickelt hat, griechisch-römische Kultur, hat ganz stark über Ehre und Schande funktioniert. Ja, das heißt, wenn du deinem Nachbarn was Böses angetan hast, dann war klar, der Nachbar wird sich rächen, er wird seine Ehre wiederherstellen, dir auch einen in die Fresse hauen, damit ist die Sache klar. So hat die Gesellschaft funktioniert, ja, so wurde das Schlimmste verhindert, weil man immer wusste, okay, die werden mich lynchen, wenn ich was Schlechtes mache, also mache ich es besser nicht. Das war für die Leute eigentlich eine gute Sache. Ja, Vergebung, was für ein absurdes Konzept. Und jetzt kamen diese ersten Christen an und haben versucht, Vergebung zu leben. Eben nicht zurückzuschlagen. Das höchste Ziel für die Menschengruppe war auf einmal nicht, die eigene Ehre wiederherzustellen, sondern die Beziehung wiederherzustellen. Und es war revolutionär. Und Leute fanden es gleichzeitig bescheuert und super attraktiv. Es hat die bestehende Narrative hinterfragt. Oder das andere offensichtliche Beispiel ist der Umgang mit Kranken und Mittellosen. Ja, das Normale zur damaligen Zeit in der damaligen Kultur im Denken war, dass Arme und Mittellose und Kranke unterstützt wurden von der Familie. Die Familie, der Clan, die Blutsverwandten waren dazu da, für die Leute zu sorgen, denen es nicht so gut ging. Wenn sonst im Dorf einer krank war, wenn sonst im Dorf einer kein Geld hatte, wenn er nicht mit mir verwandt ist, ist nicht mein Problem. Wenn er keine Leute hat, die für ihn sorgen können, ist auch nicht mein Problem. Ja, Pech gehabt, ich sorge für meine Leute. Und jetzt wiederum tauchen diese Christen auf mit der Überzeugung, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes gemacht ist. Dass er Würde hat, dass sie Menschenrechte hat. Das war damals ein revolutionäres Konzept. Und dementsprechend kümmern sie sich um alle, die da krank sind und arm sind. Nicht nur die eigenen, völlig revolutionär. Als diese Creative Minority kann man historisch sehen, dass Christen und Christinnen viele wichtige Umbrüche angestoßen haben, bis sie dann selbst zur Staatsreligion wurden, an die Macht kamen. Und das war vielleicht das Schlechteste, was ihnen passieren konnte. Aber darüber reden wir nächste Woche. Das heißt, in diesem Anderssein steckt eine riesige Chance. Es steckt darin die Chance, so ein notwendiges Korrektiv zu sein, nochmal anders auf Themen zu gucken, weil man eben nicht nur von dem denkt, was alle anderen auch denken, sondern immer nochmal Gottes Vision mit reinnimmt. Sich nicht nur fragt, was denken alle gerade, was gut und richtig ist, sondern was denkt Gott denn, was gut und richtig ist. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, was heißt das denn für uns heute? Also wo ist denn unser Glaube auch so mal ein gutes, notwendiges Korrektiv? Wo macht er denn einen Unterschied? Um ein bisschen direkter und preiser, Glaube ein Unterschied. Was ist denn attraktiv an dem, was eigentlich so aus deinem Glauben rauskommt. Und wo eckst du vielleicht auch mal an durch das, was aus deinem Glauben so rauskommt? Oder eckst du nie an? Oder ist nichts attraktiv? Dann machen wir was falsch, würde Petrus sagen. Dann sind wir auf einer Seite vom Pferd heruntergefallen. Und ich habe mir tatsächlich ein paar Beispiele überlegt, aber ich habe heute Morgen entschlossen, ich sage sie nicht, ich gebe euch die Frage mal mit auf den Weg. Lasst uns mal darüber nachdenken, wo macht das wirklich einen Unterschied? Wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance, eine alternative Vision vom Leben zu präsentieren, Werbung zu machen, ins Nachdenken selbst zu kommen und Menschen auch immer wieder ins Nachdenken zu bringen. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken, wie das denn geht. Denn das Offensichtliche ist, sowas zu leben, sowas zu machen, das braucht Mut. Ja, ganz, ganz, ganz schön voll Mut. Manchmal gegen den Mainstream zu stehen, manchmal quer in der Landschaft zu stehen. Harald Martenstein hat das in seinem Artikel auch sehr schön beschrieben. Das ist das zweite Zitat. Ich will das nochmal kurz vorlesen. Er schreibt, im neuen Heft der Kulturzeitschrift Merkur geht es um das Thema Konformismus. Niemand möchte ein Konformist sein, tatsächlich sind es aber fast alle. Warum? Die Herausgeber antworten, es ist etwas anderes, ob man sich als professioneller Tabubrecher in Talkshows feiern lässt oder ob man freimütig die Wahrheit sagt, seine Wahrheit. Dafür muss man womöglich einen Preis bezahlen. Zu missfallen oder gar ausgestoßen zu werden aus dem Kreis derjenigen, die die richtigen, die guten, die hilfreichen Ansichten vertreten. Ich glaube, wir wissen alle, wovon er spricht. Ja. Schon allein den Blick vielleicht auszuhalten, zu sagen, auf der Party, ich gehe morgen in den Gottesdienst, kann schwer sein. Manche Sachen, wie gesagt, anders zu leben, zu merken, jetzt stehe ich quer in der Landschaft, das braucht Mut. Nur woher kriegen wir denn diesen Mut? Woher kriegen wir diesen Mut? Und ich glaube, die Antwort, die Petrus hier und im ganzen Brief immer und immer und immer wieder geben will, ist, wir kriegen diesen Mut, indem wir uns eben genau dieser Identität bewusst sind, die ich am Anfang beschrieben habe. Dass wir Resident Aliens sind. Das heißt, dass unsere tiefste Bestätigung, unser tiefstes Wissen, wer wir sind, warum wir wertvoll sind, warum wir geliebt sind, dass das nochmal woanders herkommt, als dass uns das die Gesellschaft immer sagt. Ich war die letzten Wochen im Urlaub, wie hoffentlich viele von euch, war in Schweden unterwegs. Und eine Sache, die ich über mich selber herausgefunden habe in den letzten Jahren, ist, ich rede nicht so gerne fremde Menschen an. Das ist nicht was ich gerne mache. Ja, also irgendwie zu jemand hingehen, nach dem Weg fragen, ist der absolute Tod für mich. Aber in Schweden habe ich festgestellt, in den letzten 2 Wochen bin ich ständig zu irgendwelchen Hotelleuten hingegangen und Leute auf der Straße angesprochen und nochmal. Ich habe ständig mit fremden Leuten geredet, irgendwie dumm an sie rangelabert. Es war großartig, hat mir überhaupt nicht, schwer gefallen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum ist das hier so locker? Ja, und bin dann nach Berlin zurückgekommen, direkt gemerkt, ach nee, muss ich jetzt hier wirklich fragen. Warum ist mir das in Schweden so locker gefallen? Warum war das so einfach irgendwie? Und ich habe dann irgendwie gemerkt, naja, die Antwort ist, ich war im Urlaub. Ja, ich war in einem Kontext, der nicht mein Kontext ist. Es war mir so ein bisschen egal auch, was die Leute von mir denken oder vielleicht besser formuliert. Es war mir ja nicht egal. Aber was diese Schwedinnen und Schweden über mich denken, war in dem Moment für mich völlig klar, dass es nichts darüber aussagt, wer ich bin. Die können mich völlig komisch finden, die wissen ja nicht, wer ich bin. Ja. Meine Zugehörigkeit ist eben nicht in Schweden. Ist nicht so wichtig, was die Schweden alle über mich denken. Sondern meine Zugehörigkeit ist woanders. Es ist wichtig, dass andere Menschen oder Personen mir sagen, wer ich bin. Und genau das, interessanterweise, legt Petrus seinen Leuten immer und immer wieder ans Herz. Er sagt immer wieder, eure Zugehörigkeit ist bei Gott. Eure Zugehörigkeit ist bei Gott. Immer und immer wieder macht er das klar. Wenn man das mal so durch den Brief durchverfolgt, dann nennt er sie im Laufe des Briefes die von Gott Erwählten, ja, die Gott für sich ausgesucht hat, die Gott will. Und dann die von Gott Geliebten und dann sein Volk und dann diejenigen, die zu Gott gehören und dann diejenigen, die Gottes Erbarmen haben. Und immer wieder sagt er, darauf schaut. Das ist, wer ihr seid. Klar gibt's auch Menschen, die euch schräg anschauen. Und klar gibt's auch Menschen, die euch vielleicht feiern. Aber beide sind nicht so entscheidend. Schaut darauf, ihr seid bereits geliebt. Ihr seid die Erwählten, ihr seid die Geliebten, ihr seid sein Volk. Das heißt, wie können wir diese Spannung leben? Wie können wir sie aushalten? Ich glaube, indem wir immer genau wieder diesen Blickwechsel machen, sozusagen. Nicht auf das schauen, was Menschen gerade über uns denken könnten, sondern über das, wie Gott uns dann sieht. Und daraus leben. In unserem Umgang mit Politik, mit Arbeit, mit Beziehung, mit all diesen Themen, über die wir dann nächste Woche sprechen. Amen.